Am Montag, den 6. Mai, fand um 19 Uhr im Konzerthaus eines der Zukunftsforen der Stadt Freiburg statt, das dritte von fünf, über das Thema, wie wir uns morgen fortbewegen. Dabei wurden zwei Experten gehört, die in Vorträgen über die Zukunft der Mobilität in Freiburg referiert haben. Und eingeführt wurde der Abend von dem Vorsitzende vom Garten- und Tiefbauamt, von Professor Dr. Martin Haag.
Eins ist klar, die Mobilität muss sich verändern und die Mobilität wird sich verändern. Und zwar, ob wir das wollen oder nicht. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, uns mit der Frage auseinanderzusetzen, was tut sich denn da? Wie kann Freiburg davon profitieren? Was müssen wir tun, um davon zu profitieren? Und wie können wir uns in unseren Planungen darauf einstellen, auf das, was da kommt? Ich nenne nur mal das Thema E-Bike, Elektroroller, automatisiertes Fahren, auch Veränderungen im öffentlichen Nahverkehr. Was kommt denn da auf uns zu? Was bedeutet es? Bedeutung des Onlinehandels, der zunehmende Lieferverkehr. Wie kann man sich denn darauf überhaupt einrichten? Und ich hoffe, und da müssen wir auch was dafür tun, dass die Mobilität von morgen grüner wird, dass sie stadtverträglicher wird. Das ist sie nämlich heute noch nicht. Wir werden aber auch sehen, sie wird digitaler sein, sie wird vernetzter sein, es wird Auswirkungen auf den Handel haben, es wird Auswirkungen auf unsere Stadt haben und damit auch auf das Bild unserer Stadt und wie wir uns in dieser Stadt bewegen und wie wir unsere Stadt auch wahrnehmen.
Danach hat Robert Vollmer vom INFAS-Institut für angewandte Sozialwissenschaften in Bonn über die Verkehrslage in Freiburg referiert. Er hat sich dort verschiedene Studien angeguckt und war auch selbst an Umfragen beteiligt, die sie per Telefon durchgeführt haben. Und eine interessante Erkenntnis über Freiburg war folgende.
Wenn wir mal versuchen, ein bisschen ehrlich zu sein und auf die CO2-Bilanz zu gucken, jetzt mal nur im Verkehr. Wenn man das darüber hinaus macht, wird es noch komplizierter. Habe ich Ihnen hier mal eine Zahl mitgebracht, die Sie möglicherweise überraschen wird, die uns auch überrascht hat, um ganz ehrlich zu sein. Wir können hier so den Tageskilogramm-Fußabdruck eines Bürgers anhand der Befragung ausrechnen. Und wir hätten vielleicht alle erwartet, dass Wuppertal mit seinem nur 3% Fahrradanteil ganz anders dasteht als Freiburg. Sie sehen hier, dass das ganz andere Verhältnisse sind. Woran liegt das? Das habe ich hier mal ein bisschen zusammengestellt. Das ist ein Wohlstandseffekt, den wir hier ganz deutlich in den Zahlen sehen. Wir haben vor allen Dingen im Verkehr hier unter den Freiburgerinnen und Freiburgern viele von ihnen, die auch außerhalb Freiburgs viel unterwegs sind. Das sind viele Strecken im Fernverkehr. Fernverkehr ist so in der Verkehrssprache alles über 50 oder 100 Kilometer. Ich will Ihnen jetzt nicht Ihre Ausflüge mit dem Auto oder dem ICE oder wie auch immer verbieten. Das ist nicht mein Punkt. Sondern es geht darum, sich das bewusst zu machen, dass das auch ein Teil der Alltagsmobilität einer Wohlstandsgesellschaft ist, den wir vernünftig managen müssen, der auch, davon bin ich überzeugt, bis 2040 weniger automobil sein wird. Aber auch da brauchen wir entsprechende öffentliche Verkehrsangebote und nicht nur einen deutlich besseren ÖPNV, sondern auch einen ÖPFV, also die Bahn, die uns vernünftig von A nach B bringen muss, damit wir das, was zu unserem Alltagsleben eigentlich dazugehört und selbstverständlich für uns geworden ist, uns weiterhin leisten können, aber umweltverträglicher als bisher.
Ja, und der Herr Vollmer hat auch darauf hingewiesen, dass wir uns in Freiburg so ein bisschen selbst anlügen, wenn wir uns mit unserem großartigen Model Split von mittlerweile 30% Fahrradanteil selbst beweihräuchern, weil wir betrachten da immer nur die innerstädtischen Verkehre, und wenn man mal den gesamten Verkehr der Region auch irgendwie mit einbezieht, dann sinkt dieser Fahrradanteil natürlich enorm. Und er hat auch eine interessante Zahl genannt: in den letzten 10 Jahren sind die Einpendler um 25% angewachsen. Also es gibt dort eine sehr große Steigerung von Menschen, die täglich nach Freiburg kommen. Und es sind auch nicht nur Berufspendler, sondern auch viele, die hier zum Einkaufen kommen und so weiter. Die Wegeanlässe sind nur bei 35% liegt da nur der Berufsverkehr, ganz kurz vor dem Freizeitverkehr mit 34%, und 24% gehen auf Einkaufen zurück oder irgendwelche Besorgungen. Und 7% ist so das Holen und Bringen anderer Familienmitglieder. Also was wir immer so denken, Mobilität ist irgendwie Berufsverkehr, nur zu 35%, also nicht mal die Hälfte des Verkehrs macht der Berufsverkehr eigentlich aus. Dann hat er am Ende seiner Präsentation noch was zu der Zukunft, seine Zukunftstipps sozusagen für Freiburg gesagt.
Wenn Sie in die Zukunftsforschung der Mobilität gucken, seit 100 Jahren, Sie finden die tollsten Sachen von Raketenautos und Atombetrieben und irgendwelche fünfstufigen Straßen und sowas. Das hat alles nicht funktioniert. Die sicherste Prognose ist immer noch die, dass es ziemlich genauso sein wird, wie es heute ist. Dass es sich nicht so dramatisch verändert. Auch wenn wir bestimmte Aspekte haben, die da sicherlich einiges tun werden. Die Pedelecs, die wir hier 2017 noch sehr bei den Senioren, sehr außerhalb der Stadt hatten, wandeln sich, die werden mehr Platz brauchen, die werden dem Fahrradverkehr nochmal Rückenwind verschaffen. Beim Auto wird es mit Sicherheit darauf ankommen, möglicherweise in die Fußstapfen von London oder Oslo zu stapfen und die Innenstadt noch autofreier werden zu lassen, sie vielleicht zu sperren ganz oder sie nur noch gegen Maut befahrbar zu machen. In welcher Größe auch immer. Das kommt uns allen oder Ihnen allen zugute, weil das einfach Stadtqualität bedeutet. Nichtsdestotrotz müssen Sie sich damit wahrscheinlich eine ganze Weile abfinden, dass um diese Kreise herum noch eine ganze Menge Autos unterwegs sind. Auch bis 2040. Wir haben immer noch fast 1 Million Autos mehr Jahr für Jahr, auch in Freiburg wachsende Zahlen. Das wird in der Region anders aussehen. Das darf man nicht vergessen, bis hin zu der Tunneldiskussion, die Sie hier führen. Der Tunnel sollte auf jeden Fall keine Ausfahrt in der Innenstadt haben, damit man irgendwie nur unter der Stadt durchfahren kann.
Also es gab da recht viel Applaus auch für Vorschläge, die oftmals von Politikern eher so mit Vorsicht betrachtet werden. So, oh je, wenn wir das entscheiden, dann steigt uns wer auch immer aufs Dach sozusagen. Der zweite Referent, Herr Altenburg, hat sich eher mit technischen Innovationen beschäftigt, hat so ein bisschen aufgezeigt, was für Technologien es denn gibt, aber auch eben wie diese neuen Technologien, die ja schon seit Jahren oder mindestens 10 Jahren immer wieder hervorgebracht werden, auch als Lösung von der Seite der Industrie angeführt werden, alles halb so wild. Jetzt machen wir mal nicht so schlimm mit den Regulierungen von unserer guten Autoindustrie, denn wir haben ja die Lösungen sozusagen im Petto, die sind ja schon, werden ja schon angeboten. Er hat mal analysiert, wie es denn aktuell aussieht im Pkw-Bestand in Deutschland.
Wie sieht's heute mit den alternativen Antrieben aus? Düster. Auch wenn hier löblicherweise einige Leute schon elektrische Fahrzeuge haben. Hier mal ein Blick auf die aktuellen Zahlen. Links, das ist der Pkw-Bestand 2018. 98% der Pkw verfügen über einen konventionellen Verbrennungsmotor. Wir haben dann noch 1% Gasantriebe. Wohlgemerkt, das sind keine Wasserstoffantriebe. Das sind Antriebe, die auf fossilem Gas basieren und dieses verbrennen. Dann haben wir noch 0,5% Hybride und 1 Promille batterieelektrische Antriebe aktuell im Bestand. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass die Bundesregierung mal das Ziel ausgegeben hat, 2020 soll 1 Million elektrische Pkw auf den Straßen sein, dann sieht man, wie krachend dieses Ziel verfehlt wurde. Und man muss ernsthaft darüber reden, warum das so war. Und erst dann macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie man das weiter nach vorne pushen kann. Die Neuzulassungen rechts machen zumindest ein ganz kleines bisschen Hoffnung, weil wir hier immerhin feststellen können, dass immerhin schon mal 0,7% der neu zugelassenen Fahrzeuge 2018 batterieelektrische waren. Das bedeutet, der Anteil steigt leicht, aber der Anstieg ist so minimal und so langsam. Wenn man sich diese Zahlen anguckt, wird, glaube ich, jedem klar, wir müssen ganz gewaltig was tun. Diese Anteile an den Neuzulassungen müssen dramatisch nach oben kommen, weil wir ansonsten auch in 10 Jahren keine nennenswerte Elektromobilität auf den Straßen haben werden.
Wir hatten auch neulich erst ein Interview mit der Carsharing Südbaden hier, die gesagt haben, naja, im Prinzip die einzige nachhaltige, einigermaßen vertretbare Lösung überhaupt mit Elektromobilität ist, wenn sich 15 bis 20 Leute übers Carsharing ein E-Auto teilen, weil wenn alle einfach nur aufs E-Auto umstellen, was ja auch nicht funktioniert, wie wir gerade gehört haben, gibt es trotzdem weiterhin ein Riesenplatzproblem in der Stadt. Und auf dieses Platzproblem geht auch die folgende Frage ein, die aus dem Publikum gestellt wurde.
Menschen reagieren auf Preisanreize. Sie haben die Preisentwicklung des ÖPNV im Vergleich zum motorisierten Individualverkehr, also Auto, dargelegt. auf gut Deutsch, man ist dumm, wenn man öffentlich fährt. Es ist in den letzten Jahren relativ immer billiger geworden, Auto zu fahren und Autos abzustellen in der Stadt. Das ist was, wo Kommunen mit der Fläche steuern können. Und wieso steuern die Kommunen hier nicht? Also Knappheitsprobleme werden in unserer Gesellschaft zum allergrößten Teil durch Preise gelöst. Nur nicht beim Parken. Warum ist das so?
Ich glaube, dass wir an dieser Stelle gar kein Erkenntnisproblem haben, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem in der Politik. Weil es ist ja alles klar, wir wissen das alle, was los ist. Da müsste man vielleicht ein bisschen mehr forschen, aber die übliche Antwort, die Sie da kriegen, und da würde ich immer sagen, da muss man irgendwie gegen angehen. Die Patentlösung habe ich auch nicht. Aber dass Sie die gelben Westen sofort auf dem Kreisel haben, wenn Sie jetzt da irgendwie was tun, ich bin mir da gar nicht so sicher, weil das auch wiederum Vorteile bringt für die Bürgerinnen und Bürger. Aber da müssen Sie wahrscheinlich Ihre Politiker ein bisschen am Schlawittchen packen, dass das, was eigentlich in der Verkehrswissenschaft da auf der Hand liegt oder auch im Bereich Wohnen und Siedeln und so weiter, dann durch solche unterstützenden Maßnahmen dann auch Wirklichkeit wird und auch manche von diesen Bausünden da draußen dann verschwinden und das einfach eine schönere Stadt noch wird.
Beide Themen, also sowohl die Anhebung des öffentlichen Nahverkehrs, der Preise der Regiokarte und der Kurzstreckentickets, sind heute Gegenstand des Gemeinderats. Da werden die heute darüber abstimmen. Die haben eine Vorlage von ZRF über die Erhöhung. Die Regiokarte soll statt 60 62 Euro im Monat kosten zum Beispiel. Und es gibt aber auch heute zur Abstimmung einen interfraktionellen Antrag zur Erhöhung der Parkgebühren. Also da wird sich heute zeigen, ob der Gemeinderat die Stadtverwaltung auch damit beauftragt, die Parkgebühren entsprechend der Preisentwicklung der Regiokarte abzubilden. Die Regiokarte ist seit der letzten Preiserhöhung der Parkgebühren 2013 um 12% angestiegen. Dabei ist noch nicht berücksichtigt die Preissteigerung, die heute verabschiedet werden sollen, und die Parkgebühren sind praktisch gleich geblieben in dieser Zeit. Wie das aussieht mit Preisen und Mobilität, hat nochmal der Herr Altenburg für das Forum gestern zusammengefasst.
Im Prinzip alle Preisindizes, die man sich im Verkehr angucken kann, verlaufen steiler als die generelle Teuerung. Das heißt, Mobilität verteuert sich schon heute für uns überdurchschnittlich stark. Es gibt einen Ausreißer, dieses hellblaue. Das sind dummerweise die Flugtickets. Die Flugtickets verteuern sich nicht langsamer, sie werden billiger. Generell muss man aber schon konstatieren, eine Umstellung des Antriebsstrangs, so wie wir das vorhaben, das wird nicht gehen, ohne dass wir uns auch im Alltag umstellen müssen. Und sehr wahrscheinlich müssen wir auch akzeptieren, dass zumindest mittelfristig in manchen Bereichen die Preise für Mobilität dadurch auch ansteigen können.
Wie auch erwähnt wurde in diesem Zukunftsforum, ist es eine Tatsache, dass rund die reicheren 30% der Bevölkerung 40% der Mobilitätsdienstleistungen in Anspruch nehmen. Und auch gerade diese Entwicklung mit den Flugtickets, denen könnte man ganz gut begegnen durch eine CO2-Abgabe. Wir hatten dort im vergangenen Monat ein Interview mit dem Verein CO2-Abgabe hier aus Freiburg. Da gibt es auch das Modell, wie es auch in der Schweiz schon stattfindet, dass es über eine Klimadividende eine Auszahlung an die Bürger gibt. Also im Prinzip ist es keine zusätzliche Steuer, sondern es ist eine Abgabe. Alle Einnahmen werden wieder gleichmäßig auf alle Bürger verteilt. Das heißt, man hätte eine soziale Absicherung in diesem System mit drin, weil diejenigen, die sehr viel durch die Gegend fahren, zahlen sehr viel mehr Abgabe, kriegen aber genauso viel wie diejenigen, die sehr wenig rumfahren. Das heißt, eigentlich verdienen ärmere oder klimabewusste Menschen, verdienen etwas sozusagen durch diese Klimadividende, durch diese CO2-Abgabe. Und diejenigen, die das Klima über Gebühr belasten, insbesondere der hier erwähnte Flugverkehr, werden eben endlich einmal zur Kasse gebeten.
Ich muss jetzt nochmal nachfragen, weil diese Elektromobilität immer so gefeiert wird, als wäre sie irgendwie so das Heil der Welt. Aber auch da, also ich meine, auch das ist ja nicht nachhaltig. Auch da müssen irgendwelche Rohstoffe von sonst woher rangekarrt werden. War das vielleicht auch Thema?
Das war jetzt in dem Forum nicht konkret Thema, aber darauf ist eben auch die Monika Schwinkendorf, die Geschäftsführerin von Carsharing Südbaden, eingegangen, indem sie eben gesagt hat, das macht keinen Sinn, dass wir einfach alle Autos auf Batterien umstellen. Also wenn wir jetzt den ersten Schritt machen wollen und wir akut jetzt die Innenstadt irgendwie auch mit den Feinstaubbelastungen irgendwie sauberer machen müssen, dann geht es eigentlich erstmal nur über, also natürlich irgendwie Verzicht, weniger Fahrten, aber über Autos, die geteilt werden, weil dann müssen weniger Autos produziert werden. Wenn 15 bis 20 Leute sich ein Auto teilen, dann ist es eben ein sehr viel geringerer Schnitt. Natürlich ist es nicht im Interesse der Autohäuser und der Autoindustrie, weil die wollen natürlich Autos verkaufen.